Also ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Eigentlich wollte ich in Reutlingen aus dem Zug steigen, aber jetzt stehe ich hier in Tübingen. Ich war noch nie hier. Warum auch? Schließlich gibt's hier nur Universitäten. Ich will aber krasse Klamotten kaufen. Im Netz erfahre ich, dass es in Tübingen auch eine Wilhelmstraße gibt. In der Hoffnung, dass schlaue Doktoren auch etwas anziehen, spaziere ich los. Plötzlich bin ich so stark geblendet, dass ich nichts mehr auf dem Display meines Handys lesen kann. Oh mein Gott, denke ich, in Tübingen sind alle Bürgersteige aus Gold. Drei kleine Steine sind vor mir in das Pflaster eingebaut, umrahmt von weißen Rosen. Und sie gehören jemandem. Sigmund Weil, Paula Weil und Georg Weil. Die Besitzer dieser Steine sind alt und sie sind geflohen. Zu einer Zeit, als noch nicht einmal meine Mutter auf der Welt war. 1933, lese ich. Da war doch was. Mein alter Opa, also mein Uropa, erzählte manchmal vom Krieg. Natürlich immer dann, wenn ich gerade zocken wollte. Und über Hitler. Der war klein. Der war so klein, nuschelte mein Opa und dann lachte er. Genauso wie ich, wenn ich wusste, dass mein Chef gleich in einen braunen Haufen treten würde. Das sind Stolpersteine, belehrt mich plötzlich eine gebildet aussehende Tussi. Sie erinnern an jüdische Opfer der Nazis. Heute, am 13. Juli, wurden die vorerst letzten 26 Stolpersteine in der Tübinger Kernstadt verlegt. In der Kreuzkirche findet die Abschlussfeier statt. Kirche? Mit ihr hält es meine Mutter wie ein Großkonzern. Steuern dafür zahlen die anderen. Das heißt, ich habe kirchliches Hausverbot. Die schlaue Tussi steht noch immer vor mir, lächelt mich an, zieht ein dickes Buch aus ihrer Handtasche und klappt es auch noch auf. Tübinger Stolpersteine heißt es. Ich entwerfe einen Fluchtplan, bevor meine Leseunlust ans Licht kommt. Bevor ich ihn umsetzen kann, fängt die Schlaue an zu sprechen. Sie liest Biografien der in Stolperstein gemeißelten Namen vor.
Sigmund Weil wurde 1871 in Hechingen geboren. 1899 heiratete er Paula Lyon aus Saarbrücken und sie zogen nach Tübingen. 1900 wurde ihr Sohn Georg geboren. 1899 trat Sigmund als Teilhaber in die familieneigene Bank ein. 1910 kam es zur Trennung der Geschäftspartner. Daraufhin kaufte Sigmund Weil von der Stadt Tübingen das ehemalige Landgerichtsgebäude in der Wilhelmstraße 22. Sein Ziel war die Gründung einer selbstständigen Regionalbank. Die Bank expandierte. 1920 beschäftigte die Bank mehr als 40 Personen im Stammhaus, Filialen und Agenturen. Die Bankkommandite Sigmund Weil wurde zu einer der wenigen führenden Regionalbanken Baden-Württemberg-Hohenzollerns. Sigmund Weil wurde zu seinem 60. Geburtstag 1931 vielfältig geehrt. Auch durch die Stadt Tübingen. Nach der Machtübernahme durch die Nazis kam es zu öffentlichen Diffamierungen und Hetzkampagnen. Schon 1933 wurde die Bank gleichgeschaltet. Der herzkranke Sigmund reiste nach Zürich, um sein Herz behandeln zu lassen. Im November verließ er Tübingen endgültig, reiste zunächst in die Schweiz, dann weiter in die USA. 1942 erlag er in Kew Gardens seinem Herzleiden. Paula Weil, Ehefrau von Sigmund Weil, wurde 1877 in Saarbrücken geboren und heiratete mit 22 Jahren. Die karitative Arbeit bestimmte ihr Leben. Während des Ersten Weltkrieges sorgte sie für die Speisung Tübinger Volksschulkinder. Zudem organisierte sie Blindennachmittage und arbeitete für das Rote Kreuz. Die Armen der Stadt holten jeden Samstag auf Kosten der Bank ihres Mannes ihr Brot beim Bäcker. Mittellose Bürger erhielten Weihnachtsgeschenke. Auch Paula Weil wurde durch die Stadt Tübingen geehrt. Nachdem 1933 die Bank ihres Mannes praktisch enteignet wurde, zog sie mit ihrer Familie in die USA. Um 1953 herum zog sie nach Vaduz in Liechtenstein. Im Zusammenhang mit der Rückgabe der Bank kam Paula Weil öfter nach Tübingen und übernachtete im Gasthof Lamm. Paula starb 1965. Ihre Asche wurde auf dem Friedhof Kew Gardens, Brooklyn, New York beigesetzt. 1953 wurde Georg Weil, Sohn von Paula und Sigmund, wieder Mehrheitsaktionär und Aufsichtsrat der einzigen Bank seiner Familie.
Ich kenne keine Banker. Auch keine Juden und somit keine jüdischen Banker. Schade. Die Familie Weil schien nett gewesen zu sein. Großzügig. Gelehrt. Vielleicht sind Bildung und Hochnäsigkeit voneinander trennbar, denke ich. Sofort kann ich meine Behauptung überprüfen, denn plötzlich steht ein Mann vor uns, der sich als Professor Günther Häfelinger entpuppt. Er ist Mitinitiator der Tübinger Stolpersteine und erzählt deren Geschichte.
Es hat für uns angefangen 2015. Da hat der Pfarrer Wassmann einen Vortrag gehalten bei den Senioren für den Frieden über die Stolpersteine in der Südstadt. Und danach haben sich vier Personen getroffen, die sagten, wir wollen auch im Kerngebiet eben Stolpersteine legen lassen. Und wir haben als erstes einen Flyer produziert und in der Gedenkstunde zur sogenannten Reichskristall nach dem Pogromnacht, da war immer in der am Synagogenplatz und in der Stiftskirche eine Gedenkstunde. Und da haben wir unseren ersten Flyer verteilt. Und ich habe am Ausgang dem unserem Oberbürgermeister Palmer in die Hand gedrückt und gefragt, können wir mal darüber sprechen? Und er sagte dann, ja, lassen Sie sich einen Termin geben. Und das kam dann auch im März zu einem Gespräch. Dazu müsste ich aber jetzt wieder ein Stück zurückgreifen. Also wir haben im Juli 2016 im Bekanntenkreis geworben und dann unsere Stolperstein-Initiative gegründet, in dieser ersten Sitzung mit 9 Personen. Und wir haben dann diesen Flyer vorbereitet. Die Grundüberlegung, die notwendig war, ist, wie wollen wir diese Aufgabe überhaupt angehen. Wir haben abgelehnt, einen Verein zu gründen, sondern wir haben den Kontakt zu den Kirchen gesucht, weil ja auch die erste Stolpersteinlegung 2011 durch diese Initiative kirchlicher Gruppen gestanden ist. Und ich hatte eben sehr guten Kontakt zur Dietrich Bonhoeffer Gemeinde, die hier auf Waldhäuser Ost ansässig ist. Unserem Vorschlag Stolperstein legen haben wir uns an den Gemeinderat der Dietrich Bonhoeffer Kirche gewendet. Die haben meine Partnerin und mich, haben mich in dem Fall zum Vortrag eingeladen. Ich habe das präsentiert. Es gab eine halbe Stunde Diskussion. Dann haben die einstimmig zugestimmt, dass die Bonhoeffer Gemeinde die Stolperstein-Initiative unterstützt. Außerdem hat die Bonhoeffer Gemeinde uns einen Raum für unsere Sitzung zur Verfügung gestellt, auch das kostenlos. Mit diesem Vorhalt oder Rückhalt sind wir da gegangen und dann mussten wir ankämpfen gegen Argumente innerhalb der Stadtverwaltung. Das eine war, die Juden wollen das gar nicht, die Stolpersteine. Wobei nicht spezifiziert war, welche Juden, die ehemaligen Nachkommen oder die in Tübingen lebenden Juden. Wir haben zunächst die Tübinger Juden angesprochen und die Mehrheit von denen war für Stolpersteine. Einigen war es egal. Und dann mussten wir Angehörige der Tübinger Juden, die vertrieben oder deportiert, umgebracht wurden, anschreiben und fragen, ob sie der Stolpersteinlegung zustimmen. Und auch da kam positive Rückmeldung. Wir haben Öffentlichkeitsarbeit betrieben, wir haben Unterschriftenlisten ausgelegt und mit diesem Hinterhalt waren wir dann zu dritt beim Gespräch beim Oberbürgermeister Palmer. Der hatte uns in Ruhe angehört, die Argumente, und sagte, ja, so wie sie es vorhaben und machen, das kann man machen. Aber ich bin dagegen. Eine sehr paradoxe Antwort deshalb, weil der Obi Palmer ja selbst jüdische Wurzeln hat. Und sein Argument war, dieser Künstler, der Gunter Demnig, der möchte nur am Leid der Juden verdienen. Ein anderes Argument aus der Stadtverwaltung war dann auch das, dass hier das Andenken mit Füßen getreten werden kann. Auf so einen Stolperstein Auftritt. Nach dem Gespräch mit Obi Palmer war einige Wochen später dann das Thema Stolpersteine für die Sitzung des Kulturausschusses des Gemeinderates. Und da haben wir dann alle Mitglieder des Gemeinderats, die wir kannten, angesprochen, angeschrieben und auf die Initiative aufmerksam gemacht. Und in dieser Sitzung waren wir nur zuhörend und es wurde dann beantragt, dass dieser Themenpunkt gesondert behandelt werden soll und mit einer längeren Diskussionszeit. Und das fand dann fand 2017 statt. Ja. Und da waren wir zum Vortrag eingeladen. Wir haben in einem Vortrag den Stand präsentiert und es kam dann Diskussion zu einer Abstimmung und es waren nur 2 Gegenstimmen. Und damit war der Weg frei, dass wir planen konnten, die erste Stolpersteinlegung, oder sagen wir korrekt, die zweite Stolpersteinlegung Tübingen im Juli 2018 zu machen.
Wie selbstverständlich folge ich meinen schlauen Mitmenschen in die Kreuzkirche. Dort erfahre ich, dass Antisemitismus alt ist. Dr. Hans-Peter Willi erzählt von Reuchlin, der 1511 das Buch Augenspiegel verfasst hat. Mit diesem Werk setzte sich Reuchlin für die Erforschung des Judentums ein. Für Dr. Willi ist Reuchlins Augenspiegel ein Manifest für Recht, Freiheit und Toleranz. Während der NS-Zeit verdrängten selbst die Tübinger Gelehrten diese Werte aus ihren Vorlesungsplänen. Oskar Otto erzählt davon.
Also da ist zum Beispiel die Universität mal hervorzuheben. Die Uni Tübingen war sehr vorbildlich, was jetzt die NS-Ideologie anging. Da waren wir Tübinger wir waren Vorreiter in der Rassenkunde, in der Rassenbiologie. Und dadurch waren eben auch die ganzen Studenten sehr schnell gleichgeschaltet oder hatten eben die Ideologie, teilten die Ideologie der Nazis. Des Weiteren waren dann eben auch viele Täter in Grafeneck aus Tübingen oder in Tübingen ausgebildet.
Grafeneck? Das war doch ein Konzentrationslager. Ich frage mich, was mit den Tätern nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, besonders mit den schlauen Professoren.
Ein Teil wurde durch die Franzosen entlassen. Das waren 19 insgesamt, die in ein Internierungslager nach Berlin kamen. Ein großer Teil, auch Täter, blieben an der Universität. Und im Kalten Krieg in den 50er Jahren wurden diese Leute eigentlich alle, wenn sie im Alter waren, nachemeritiert. Sie bekamen ihre Ruhebezüge, neben einem Professor im Ruhestand. Die, die noch nicht in dem Alter waren, wie Gieseler zum Beispiel, der Anthropologe, der die deutsche Rassenkunde betrieben hat, dessen Institut durch Sophie Erhard gehalten wurde, in der Zeit, wo er isoliert war, der hat sich wieder eingeklagt in die Universität. In seinem Fall gab es etwas, was es normal eigentlich nicht gibt an der Universität. Es gab einen Untersuchungsausschuss. Die medizinische Fakultät wollte ihn nicht mehr. Und sie haben aber, wie es schon mal so sieht, gemeint, den müssen sie die Ärzte besitzen, weil nur Ärzte entscheiden können. Dann haben sie einen Zeugen zugezogen, den Geografen Schwalm. Der Geograf Schwalm war Mitglied des SS-Anhabes. Ich weiß nicht, ob die Ärzte das gewusst haben. Aber man kann sich vorstellen, dass das nichts wurde und Gieseler seinen Lehrstuhl wieder bekam.
So kommt generationenübergreifende Kompetenz zusammen.
Das gilt auch für die Zivilcourage, erfahre ich. Denn mindestens seit 1511 gibt es Menschen wie Reuchlin, die sich für humanistische Werte einsetzen und die Erinnerung an deren Verletzung bewahren.
Und mein zweites Beispiel sind die Jugendwerke Tübingen. Auch dort bin ich engagiert. Wir leiten Gruppen von jungen Menschen oder auch Schülergruppen durch die Stadt, durch lokale Orte und erzählen über die Vergangenheit, über den Ort, was ihn ausmacht, was hinter diesem Ort steckt. Wir wurden ausgebildet in einer 40-stündigen Qualifikation, wurden nicht geprüft. Die Qualifikation reichte, um dann eben auch die Gruppen leiten zu dürfen. Und hier finden wir eine sehr flexible Teilhabe vor. Also niemand ist jemals verpflichtet, eine Gruppe zu führen. Das machen wir immer sehr freiwillig und recht unregelmäßig. Aber das schätze ich eben an dem Engagement so sehr.
Auch ich schätze hier in der Kreuzkirche vieles. Niemand fragte mich nach meinem Schulabschluss oder nach meiner Konfession. Als ich die Kirche verlasse, denke ich an meinen Uropa. Als einfacher Maurer wusste er mehr über die fehlende Größe Hitlers als so mancher der damals tätigen Professoren.